Willkommen in 2023. Ich sag mal, willkommen im wahren Leben mit dem Bibelwort für 2023. Wir haben es gerade schon im Gebet gehört. Du bist ein Gott, der mich sieht. So lautet das Bibelwort, das für dieses Jahr ausgesucht wurde, dass es uns begleiten kann in diesem neuen Jahr. Ich fand es spannend, in den letzten Wochen, sogar schon Monaten so mitzukriegen, wenn die Leute angefangen haben, diese neue Jahreslosung in den Blick zu bekommen, wie auch immer. Ich habe immer eigentlich positive Resonanz gespürt. Ich habe immer gemerkt, die Leute freuen sich auf dieses Bibelwort. Irgendwie berührt es in uns was. Vielleicht hat es ja damit zu tun, dass da einfach in uns so diese ganz tiefe Sehnsucht ist, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, beachtet zu werden. Wir hatten jetzt gerade die Kinder hier vor Augen und bei Kindern sieht man das noch so richtig, wie das für sie wichtig ist, dass sie gesehen werden, dass sie wahrgenommen werden, beachtet werden. Es ist, glaube ich, viel mehr als einfach nur so eine Sehnsucht, es ist wirklich ein Grundbedürfnis, weil wir Menschen auf Gemeinschaft angelegt wurden von Gott, weil wir für Miteinander geschaffen wurden, für Begegnung. Und wir sind nicht dafür geschaffen, nur einfach ein Rädchen im Getriebe zu sein, einer Maschinerie, die auch, wie auch immer sie geartet ist, wo man einfach zu funktionieren hat und einfach menschlich steril, mechanisch nebeneinander herlebt. Dafür wurden wir nicht geschaffen. Es gibt in uns auch Seiten, die sind auch da. Die passen vielleicht nicht in ein Schema, die gehören aber zu einem. Und wenn die keinen Platz haben, wenn die nicht gewollt sind, wenn die außen vor sind, dann ist es für uns schwierig. Und das kann uns aber überall passieren, ob es jetzt in der Gemeinde ist, am Arbeitsplatz. Als Mitarbeiter ist man da vielleicht gerne gesehen, Betonung liegt auf Arbeiter, da gibt es was zu tun und dann ist man da auch willkommen. Aber wie es einem geht, interessiert es jemanden wirklich auf Arbeit? Leider passiert es auch in der Gemeinde so, dass man ja vielleicht ein Interesse wahrnimmt, aber es ist dann doch vielleicht eher oberflächlich. Man möchte eigentlich nur hören, demjenigen geht's gut und dann kann man weitergehen ohne schlechtes Gewissen. Das kann einem auch passieren in der Partnerschaft, in der Familie, im Bekanntenkreis. Da hat man so seine feste Rolle, es gibt so viele eingefahrene Muster. Die anderen meinen schon zu wissen, was man selber denkt, fühlt, will. Das muss man manchmal gar nicht sagen, das wissen die ja viel besser als man selbst. Und wo so einem so vorkommt, als würde das klar umrissene Bild, das andere von einem haben, denen schon reichen. Wie man wirklich ist, ist da vielleicht nicht so interessant. Und dann gibt es vielleicht diese Momente, wo sich so kurz die Tür öffnet, so ein ehrlicher Moment um die Ecke kommt, wo man jetzt die Chance hätte, was Tiefes von sich zu zeigen, was die anderen nicht kennen, was aber auch zu einem gehört. Und dann hat man vielleicht selber nicht den Mut, die eingefahrenen Gleise zu verlassen und dann bleibt man lieber in dem gewohnten, in dem geschützten Rahmen. Gesehen werden, wie man wirklich ist und dabei sich als angenommen, als bejaht zu erleben, sich wohlzufühlen unter diesem Blick, den man erlebt. Ich glaube, das ist etwas, was wir ganz elementar brauchen. Die Kinder könnten ein Lied davon singen, wenn sie schon so tief über das Leben nachdenken würden. Wenn das nicht passiert, wenn wir das nicht erleben, dann wird die Seele krank. Ich kann mir vorstellen, dass deswegen vielleicht diese neue Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, so anknüpft an dieses Grundbedürfnis, gesehen zu werden, bejaht zu werden, angenommen zu sein. Und wenn wir es bei Menschen nicht so erleben, dann jetzt hoffentlich bei Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn du diese Sehnsucht in dir spürst, vielleicht auch nur so ein kleines bisschen, dann nutze dieses neue Jahr, solange uns die Jahreslosung begleitet. Natürlich kannst du sie auch länger mitnehmen. Nutze dieses neue Jahr und geh mit Gott auf Entdeckungstour. 364 Tage, volle Tage sind noch übrig. Nutze die Zeit und frage dich, frage Gott, woher kommt dieser Wunsch in mir nach gesehen werden, nach diesem Du bist ein Gott, der mich sieht? Was meldet sich da? Was brauche ich? Was fehlt mir? Was ist wichtig für mich? Und was könnte ich vielleicht ändern? Was könnte ich vielleicht angehen, damit das, was sich da meldet, wirklich dann auch zum Zug kommen kann? Sprich mit Gott, sprich mit anderen, beobachte dich, beobachte andere, wag dich vor in neues, unbekanntes Land. Und vielleicht wirst du dann auch irgendwann voller Staunen und Dankbarkeit zu Gott sagen können, du bist ein Gott, der mich sieht. Du hast schon Sachen in mir gesehen, Seiten in mir wahrgenommen, die kannte ich selber noch gar nicht. Und ich bin dir so dankbar, dass du die zum Vorschein gebracht hast. Es gibt eine Frau, die hat dieses Wort so ungefähr vor, ja, wahrscheinlich über 3500 Jahren zu Gott gesagt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wie das zustande gekommen ist, wie diese Frau dann diese Aussage Gott gegenüber gemacht hat, das möchte ich mir jetzt mit euch anschauen. Diesen Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, den finden wir schon ziemlich früh in der Bibel aufgeschrieben, ziemlich weit vorne, im ersten Buch Mose, im Kapitel 16. Eigentlich müsste man ab Vers 1 lesen, aber aus Zeitgründen lese ich nur ab Vers 7 und versuche uns so ein bisschen zu helfen, da reinzukommen. Also, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe es nicht gesehen, in meinem Manuskript stand es, ich wollte es schon viel früher zeigen. So, aber ich denke, ihr seid trotzdem mitgekommen, ich hoffe es zumindest. 1. Mose 16, ich lese ab Vers 7 und hangel mich mit euch so durch den Text. Da heißt es in Vers 7, der Engel Jahwes fand Hagar, das ist der Name dieser Frau, an einer Wasserquelle in der Wüste. An der Quelle auf dem Weg nach Schur. Also da diese Frau Hagar, Situation ist in der Wüste, an der Wasserquelle, dort begegnet ihr ein Engel. Das klingt jetzt vielleicht sehr spektakulär. Wir kommen ja von Weihnachten her. Wir wissen so, an Heiligabend, dieser Engel die Hirten erschrecken. Und dann kommt noch die ganze Menge der himmlischen Heerscharen. Aber kann man ja auch sagen, der engelischen Heerscharen. Die tauchen da auf. So muss es hier aber in dieser Begebenheit, die uns da berichtet wird, nicht unbedingt gewesen sein. Es kann auch sein, und da möchte ich am Ende der Predigt nochmal drauf zurückkommen, dass es so war wie an anderen Stellen, was wir im Alten Testament auch finden oder sogar im Neuen Testament an einer Stelle, die mir bekannt ist, wo Menschen Begegnungen haben mit Boten aus dem Himmel, mit Engeln oder mit Jesus dann im Neuen Testament nach seiner Auferstehung. Und man ist mit Menschen, mit normalen Menschen zusammen und einem begegnen gerade Engel. Man checkt es aber nicht. Man spürt, da ist irgendwas Besonderes. Und im Nachhinein wird einem klar, das war was ganz Besonderes, was da passiert ist. Wie gesagt, am Ende der Predigt, beim letzten Vers, will ich da nochmal kurz drauf eingehen. Jetzt gehen wir zum nächsten Vers, Vers 8. Da erfahren wir dann noch etwas mehr über diese Frau, diese Hagar. Der Engel erfragt sie nämlich, Hagar, Sklavin von Sarah, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie antwortete, ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarah. Also wir lernen die Frau jetzt so ein klein wenig kennen, die Hagar. Sie ist eine weggelaufene Sklavin in dieser Situation, die uns der Bibeltext hier berichtet. Warum läuft sie weg von ihrer Herrin? Sie hat Stress mit ihrer Herrin Sarah. Das lesen wir im Vers 6. Die Behandlung, die sie durch Sarah erfahren hat, war offenbar so schrecklich, dass die Hagar es nicht mehr ausgehalten hat und die Flucht angetreten ist. Anscheinend wollte sie nach Ägypten zurück, wo sie herkam. Und ja, was dann der Engel darauf erwidert, Da musste dann Hagar bestimmt heftig schlucken. Das lesen wir in Vers 9. Da sagte der Engel Jahwes zu ihr: Kehre zurück zu deiner Herrin und ordne dich ihr unter. Ich mir so vorstelle, was da in Hagar abgelaufen sein mag. Ich kann das jetzt ja nur alles anreißen, was ich da in der Vorbereitung so wahrgenommen habe aus den Texten. Eigentlich muss alles in Hagar geschrien haben: Was, sag mal, spinnst du, zurück in den Horror, deshalb bin ich doch weggelaufen. Soll ich mir das jetzt wieder antun? Aber der Engel sagt ja nicht nur, dass sie wieder zurückgehen soll. Er sagt, sie soll sich Sarah auch unterordnen. Und an dieser Stelle legt Gott durch den Engel seinen Finger zielgenau auf den wunden Punkt, auf den Kern des Problems, warum Hagar jetzt da gerade in der Wüste an dem Brunnen ist. Das Schöne ist, Hagar, sie war sich selbst und dem Engel gegenüber ehrlich gewesen. Die hat gesagt, ich laufe gerade von meiner Herrin weg, deswegen bin ich hier. Und weil sie ehrlich gewesen ist, konnte Gott ihr weiterhelfen. Das Problem war nämlich, das sieht man nämlich in den Versen 1 bis 6, wenn man die sich durchliest aus dem 16. Kapitel. Die Sklavin Hagar, die hatte vor ihrer Herrin Sarah nämlich den Respekt verloren. Die hat sie nicht mehr als Herrin geachtet, als Vorgesetzte, als die, der sie gehört. Und die Sarah hatte das ihrer Sklavin dann heimgezahlt. Die hatte sie das spüren lassen, dass sie das nicht hinnimmt, diese Respektlosigkeit. Und deshalb ist ja dann Hagar auch abgehauen. Also was hier passiert mit dem, was der Engel zu Hagar sagt: Gott bietet der Hagar an, an der Ursache anzusetzen. Nicht irgendwie nur Symptome zu kaschieren, sondern ja, was ist die Ursache, warum du jetzt abgehauen bist, warum du jetzt hier bist, wo er sie gefragt hatte, was machst du hier und wohin willst du eigentlich? Und Gott bietet ihr an: Geh zurück zu deiner Herrin und achte sie wieder, lerne sie zu respektieren. Ich weiß nicht, ob Hagar an diesem Punkt dessen, was wir da berichtet bekommen, dazu schon bereit war. Wir wissen es nicht, wie es in Hagar aussah, das ist uns nicht überliefert. Wir machen weiter in Vers 10. Der Engel hat Hagar jedenfalls noch was zu sagen. Weiter sagte der Engel Jahwes zu ihr: Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Wow! Wumm, möchte man da eigentlich sagen, wenn man den Vorlauf kennt. Ich führe euch ja jetzt erst langsam rein in die Situation von Hagar. Bei Hagar dürfte das nochmal so richtig gewaltig reingehauen haben. Denn genau das stand hinter dem Konflikt, den sie mit ihrer Herrin hatte. Es ging um Nachwuchs. Das Thema für viele Frauen. Frauen sind von Gott geschaffen worden, Nachwuchs auf die Welt zu bringen. Und bei etlichen Frauen ist das ein sehr, sehr tiefreichendes Thema. Das ist das eine, wo es bei Hagar sowas von geklingelt haben dürfte. Und das zweite, es ging um das ganz große Versprechen Gottes, das er gegenüber dem Mann von Sarah gegeben hatte. Dass nämlich die Nachkommen von Abraham unzählbar viel sein würden. Jetzt war die Sache halt ein bisschen dumm, weil die Frau von Abraham, die Sarah, die Herrin der Hagar, offenbar keine Kinder kriegen konnte. Jahrzehnte waren die schon verheiratet und sie hatten ja die Verheißung von Gott und haben wahrscheinlich dann nicht gedacht, jetzt soll Gott mal irgendwie ein übernatürliches Wunder machen, sondern sie haben sich offenbar bemüht, Kinder zu kriegen. Aber die Ehe war, trotz der Jahrzehnte, die sie miteinander unterwegs waren, kinderlos geblieben. Für Sarah war das eine missliche Lage. Sie hatte dann eine Idee, nämlich diese Hagar, die da mit dem Engel gerade spricht oder mit der Engel spricht, diese Hagar als Leihmutter für sich zu nehmen, damit die Hagar ihr ein Kind schenkt, das dann ihres ist, weil sie ja ihre Sklavin ist. Es war damals nicht unüblich, in solchen Fällen, dass die Ehefrau für ihren Ehemann eine ihrer Sklavinnen genommen hat und die dann als Nebenehefrau mit ihrem Mann verheiratet hat. Eine ganz spannende Sache, wenn man sich da mal, es ist gerade ein bisschen störend, könnte das Gespräch vielleicht draußen geführt werden, sorry. Ja, gut, danke. Danke, gleichfalls, gesegnetes neues Jahr. Also, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept geraten. Die Idee war also von der Sarah, sie nimmt ihre Sklavin Hagar, verheiratet die mit ihrem Mann und wenn da ein Kind draus entsteht, aus dieser Zweitehe sozusagen, dieser Nebenehe, dann ist es ihr Kind, dann gilt es rechtlich als ihr Kind, als das Kind von Sarah. Also hatte Sarah eigentlich für ihre missliche Situation doch eine brauchbare Lösung gefunden. Sie verheiratet ihre Sklavin Sarah mit ihrem Mann Abraham als dessen Nebenehefrau neben ihr. Und der Hammer ist, kann man alles nachlesen in der Bibel, die Hagar kam einmal mit Abraham zusammen und schwuppdiwupp war sie schwanger. Und das ist natürlich der Hammer gewesen, ja? Also die eine Frau, die Sarah, die müht sich um Jahrzehnte mit ihrem Mann. Kein Nachwuchs stellt sich ein. Die Sklavin aus Ägypten, die Hagar, einmal mit dem Mann zusammen, mit Abraham, schwuppdiwupp, ist die schwanger. So, wie hat sich das für die Hagar angefühlt? Sie ist Leibeigene, sie ist Untergebene, sie ist Sklavin. Aber an Fruchtbarkeit ihrer Herrin sowas von überlegen, vielleicht kann man es nachvollziehen, dass ihr das zu Kopfe gestiegen ist. Und dass sie sich dann über ihre Herrin erhoben hat und auf sie herabgeschaut hat. Der Sarah hat das natürlich nicht gut getan. Das kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Und sie hat der Hagar diese Frechheit heimgezahlt. Und das ist ja der Anfang der Geschichte, deswegen ist sie dann geflohen. Und jetzt konfrontiert sie Gott durch diesen Engel da schrittweise mit ihrer ganzen Geschichte, warum sie da jetzt in der Wüste ist. Und er möchte, das hat er ja deutlich gemacht, dass sie zu ihrer Herrin zurückgeht und sich ihr unterordnet. War Hagar jetzt dazu bereit, nachdem Gott sie dann noch mal genauer reingeführt hatte, dass es, um was es da ging. Auch da wissen wir nicht, wie es in Hagar aussah. Wir wissen aber, wie es weiterging. Der Engel hatte nämlich Hagar noch mehr mitzuteilen. Vers 11. Da sprach der Engel Jahwes zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael nennen. Ismael heißt Gott hört, deswegen habe ich es in Klammer mit reingeschrieben. Den sollst du Ismael nennen, denn Jahwe hat auf dein Elendsein gehört. Da muss es wieder in Hagar rund gegangen sein, als sie das gehört hat. Einen Sohn sollte sie zur Welt bringen. Die wusste ja noch nicht, damals konnte man noch keine Feindiagnostik machen und mal gucken, so was da wächst da heran. Ja? Das heißt, sie wusste, sie ist schwanger, aber ja, wird es ein Mädel, wird es ein Junge, keine Ahnung. Und jetzt erfährt sie, das Kind, das da in ihr heranwächst, ist ein Sohn. Nochmal ein Sechser im Lotto. Ja? Also, dass sie erstens so schnell schwanger wird, vom ersten Mal mit Abraham zusammen zu sein. Und dass sie dann sogar noch gleich einen Jungen kriegen wird. Oh, was muss das für den Abraham dann bedeuten, wenn dieser lang ersehnte Stammhalter dann endlich kommen kann? Also das, ich kann mir vorstellen, wird die Hagar umgehauen haben. Und dann macht ja Gott auch deutlich, dass er sogar einen Namen für den Jungen schon ausgesucht hat. Und eigentlich nicht für den Jungen, eigentlich für die Mutter. Denn, wir lesen es ja im Text, Ismael heißt, Gott hört. Das war eine Nachricht an Hagar. Jahwe hat auf dein Elendsein gehört. Das muss man sich jetzt mal wirklich durchbuchstabieren, was das in der Situation für die Hagar bedeutet haben muss. Sie war eine fortgelaufene Sklavin. Das war nicht rechtens. Sie ist ihrer Herrin, ihrem Herrn davongelaufen. Hagar meinte, sich auf ihre Fruchtbarkeit sonst was einbilden zu können, aber hat sie sich die selber ausgesucht? Hat sie sich die selber verschafft? Nee. Und statt Mitgefühl für das Elend ihrer Herrin, weil der Sarah ging es ja total schlecht mit dieser Situation. Sie jahrzehntelang, ja, tut sich nichts. Und dann die junge Sklavin da, zack, beim ersten Mal schwanger. Statt mit ihrer Herrin mit Mitgefühl zu begegnen, schaut sie auf sie herab. Und mit ihrem eigenen Verhalten, dass sie auf ihre Herrin herabschaut, ist sie dann der Auslöser für deren harte Behandlung ihr gegenüber. Und letztlich damit Auslöser auch für ihr eigenes Elend. Das ist das, was so die Situation von der Hagar ist. Man würde eigentlich sagen, naja, da steht eine, ja, ganz normale Sünderin vor dem Engel, so wie wir alle Sünder sind, so wie wir alle eben solche Sachen machen, dass wir ja fortrennen aus schwierigen Situationen, dass wir uns was einbilden auf Sachen, die uns geschenkt sind, für die wir gar nichts können, dass wir Leuten, denen es schlechter geht als uns, nicht mit Mitgefühl begegnen, sondern auf sie herabschauen und dass wir dann noch irgendwie durch unser Verhalten was lostreten, wo wir dann anderen die Schuld dafür geben, dass die so blöd zu uns sind und übersehen unseren eigenen Anteil. Wie wir das Ganze letztlich auch mit losgetreten haben. So eine Sünderin, eine ganz normale, sündige Menschin steht da vor Gott, vor dem Engel. Und der sagt ihr, ich habe auf die Schreie deiner Seele gehört. Ich habe auf das Elend gehört, dass deine Seele vielleicht ohne Worte vor Gott gebracht hat, die Qual, der Schmerz, die Verzweiflung, die sich da in der Hagar breit gemacht haben. Gott sagt dir, ich habe auf dein Elendsein gehört und deshalb bin ich jetzt vor dem Engel hier bei dir. Durch den Engel jetzt hier bei dir. Wow, was für eine unglaubliche Begegnung da stattgefunden hat. Zwischen dem lebendigen Gott in Gestalt seines Engels und einer ganz normalen, menschlichen, sündigen Frau. Männer übrigens genauso, ja, also. Ja, und dann hat der Engel noch was zu sagen, da geht es dann um das Wesen ihres Sohns. Vers 12, dieser Ismael, der noch zur Welt gebracht werden wird, der wird ein Mensch sein wie ein Wildesel, seine Hand gegen alle und aller Hand gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vor die Nase. Da klingt vielleicht so ein bisschen das Thema der Mutter Hagar mit an, die ja sich auch Freiheit gewünscht hat, abgehauen ist. Aber Freiheitsliebe kann auch ihre Schattenseite haben. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, denn wir wollen ja jetzt zum großen Finale kommen, nämlich dem Vers mit der Jahreslosung. Vers 13. Da nannte Hagar den Namen Jahwes, der zu ihr gesprochen hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. El-Roi steht da im Hebräischen. Das ist wie ein Name. Und dann heißt es weiter, denn sie sagte, habe ich doch hier den von hinten gesehen, der mich sieht. Dieser letzte Satz, der ist total geheimnisvoll. Also wer Lust hat, ja, Donnerstag in anderthalb Wochen 60-Plus-Kreis, Seniorengruppe, kommt dazu. Da reden wir über die Jahreslosung und da können wir auch nochmal auf so Details eingehen, wenn ihr Spaß habt. Der 60-Plus-Kreis ist auch nicht so eingeschränkt, dass man nur dahin kommen darf, wenn man 60 aufwärts ist, sondern es laufen Überlegungen, den 60-Plus-Kreis ganz anders aufzustellen, dass sich jeder willkommen fühlen kann, egal welches Alter er hat. Also von daher, wenn ihr Zeit habt, Donnerstagnachmittag in anderthalb Wochen, ich weiß es gerade leider nicht das Datum, dann kommt um 15 Uhr, es gibt auch lecker Kaffee und Kuchen, ja, also ein kleiner Werbeblock so, ja. Dieser letzte Satz ist sehr geheimnisvoll und ich möchte jetzt, damit ihr nicht so ganz unbefriedigt hier rausgeht, zumindest mal das mitgeben, wenn man dieses, habe ich doch hier den von hinten gesehen, der mich sieht, dieses ihn von hinten gesehen haben, wenn man das als hinterher versteht, man könnte es auch so übersetzen, dann heißt es, habe ich doch hier hinter dem hergesehen, der mich sieht. Das könnte der Hinweis sein, dass es ihr erst im Nachhinein klar geworden ist, was da eigentlich das für eine übernatürliche Begegnung war, auch wenn derjenige vielleicht wie ein normaler Mensch aussah. Das Spannende ist auch, dieser letzte Satz ist im Hebräischen als Frage formuliert. Und das könnte man so verstehen, als könnte Hagar es gar nicht richtig fassen, was da passiert ist, dass sie in Gestalt dieses Engels dem lebendigen Gott selbst begegnet ist und er mit ihr gesprochen hat und ihr diese wunderbaren Sachen gesagt hat, sie wieder fit gemacht hat, zurückzugehen in die schwierige Situation, was sie dann auch tut, wo sie dann auch das Kind kriegt und Abraham dann seinen erstgeborenen Ismael als Sohn hat. Ja, dass sie das wirklich noch gar nicht so richtig begreifen kann. Deswegen dieses Fragezeichen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass sie doch ganz sicher ist, dass sie gerade Gott begegnet ist, weil das einfach so eine Hammerbegegnung war, dass es eigentlich außer Frage steht. Und trotzdem haben ihr wahrscheinlich noch die Knie gezittert, als ihr das so bewusst geworden ist. Und sie gibt ja dann diesem Gott, dem sie gerade begegnet ist, ich sag mal, einen eigenen Namen, dieses El-Roi, Gott, der mich sieht. Der Name Jahwe, der war verknüpft mit Sarah und Abraham. So haben sie von Gott geredet. Die in Ägypten haben ganz viele Götter gehabt und dann auch irgendwie da ganz andere Namen gehabt. Das heißt, sie wird als Sklavin aus Ägypten bei Sarah und Abraham den Gott Jahwe kennengelernt haben. Und wahrscheinlich haben die davon erzählt, von ihren Gotteserfahrungen, die sie gemacht haben, wie Gott mit ihnen gesprochen hat. Und für mich ist hier ganz klar, plötzlich ist dieser Name Jahwe für sie nicht ein Gottesbegriff von anderen, den ihre Herren da verwenden, Sarah und Abraham, sondern das ist für sie ein eigener Gottesbegriff geworden. Plötzlich kann sie diese Überschrift Jahwe sozusagen, dieses Label für Gott Jahwe, so heißt der, kann sie das mit Inhalt füllen, weil sie plötzlich diesen Gott erlebt hat, ihm begegnet ist, weil er sich ihr gezeigt hat. Jetzt weiß sie, wer dieser Gott Jahwe für sie persönlich ist. Und sie formuliert es so, es ist der mich sehende Gott. El heißt Gott und Roi, das ist ein Verb, das im Partizip dasteht mit einem Suffix hinten dran und das wird dann zutreffend übersetzt, mich sehend, Gott mich sehend. Das ist ein schöner hebräischer Satz, wie man immer wieder im Alten Testament so findet. Die haben dann eine interessante Sprechweise. El Roi, du bist der mich sehende Gott, du nimmst mich wahr. Und die ganze Kacksituation, in die ich reingeraten bin, noch mit aus eigenem Verschulden. In der neuen Jahreslosung begegnet uns also die persönliche Erfahrung, die ein Mensch mit dem lebendigen Gott gemacht hat und die er für sich so zusammenfasst, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist der mich sehende Gott. Lass dich von dieser Jahreslosung anregen. Ich möchte sogar sagen, nicht nur anregen, sondern anspornen, achtsam und offen dafür zu sein, wie Gott dir ganz persönlich in deiner Situation begegnen möchte. Lass dich auch von der Geschichte des Hagars anregen und anspornen, offen und ehrlich zu sein, wie es die Hagar war, sich selbst gegenüber und Gott gegenüber. Und wenn es Gott auf dem Herzen hat, dich mit einer unangenehmen Wahrheit zu konfrontieren, dann hör ihm weiter zu. Mach nicht dicht, wenn die Konfrontation von Gott kommt, sondern hör auf das Ganze, was Gott dir sagen will. Es ging für Hagar dann auch weiter, wenn die dicht gemacht hätte, nachdem er gesagt hat, kehr wieder um und geh zurück zu deiner Herrin und ordne dich hier unter, hätte sie viel Gutes verpasst. Höre auf das Ganze, was Gott dir sagen will. Und dann wirst du auch hören, wo Gott dich trösten will, wo er dich ermutigen will, wo er dich aufbauen möchte, wo er dich stärken will. Denn ich bin mir sicher, für jeden Einzelnen von uns, dass Gott seinen Namen, Jahwe, Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist, Jesus, dass er seinen Namen immer mehr für jeden von uns mit lebendigem und konkretem Inhalt füllen möchte und seinem Namen in unserem Leben eine konkrete persönliche Bedeutung verpassen möchte, die immer stärker, kraftvoller in unserem Leben wird, damit wir dann auch Licht sein können für andere. Das ist nämlich die Jahreslosung unserer Gemeinde für uns. Ihr seid das Licht der Welt. Da wollen wir im Laufe des Jahres auch immer wieder uns damit beschäftigen. Ihr dürft euch dann überraschen lassen. Und das wird letztlich nur passieren können, wenn Gott selber mit seinem Geist, mit seiner Wahrheit, mit seiner Liebe in uns immer lebendiger und strahlender wird. Zu unserem Heil, zu unserem Segen, zu seiner Ehre und zum Heil und Segen für andere. Amen.